und herzlich willkommen zum Manzli Heinemann Podcast. Auch diese Woche unterhalte ich mich wieder mit Florian Heinemann über die aktuellen Trendthemen im E-Commerce und der digitalen Welt im Allgemeinen. Letzte Woche haben wir uns ja, oder in der letzten Folge haben wir uns über die Deutschland-Vision unterhalten. Da gibt es auch noch einige Updates mit Gästen, an denen wir gerade arbeiten. Dürfte in der zweiten Halbjahreshälfte der Fall sein. Diese Woche geht es um TikTok-Shop, um Temu, um Shein, um die Zalando-Strategie. Und am Titel der Folge könnt ihr schon erkennen, dass wir nicht ganz zufrieden sind mit dem Ambitionslevel von Google, denen es sehr schwer fällt, Schritt zu halten mit den neuen E-Commerce-Ambitionen aus China, weil Shein, Temu und Co. eben nicht mehr darauf angewiesen sind, ihre Kunden bei Google und Meta zu gewinnen, wenn sie einmal in der Plattform sind. Das ist ja in China der Fall. Und sparen da auch relativ viel Geld. Geld, das sie dann an ihre Kunden weitergeben. Deshalb betitelt der Folge. Aber wie wir dazu kommen, könnt ihr im Rahmen der Folge nachvollziehen. Ich hoffe, das wird daran so ein bisschen klar. Und da sind wieder einige spannende Erkenntnisse rausgekommen. Wir hatten leider nur 45 Minuten Zeit, mussten also ein paar Themen parken. Die besprechen wir in zwei Wochen in einem Follow-up zu diesem Manzli Heinemann. Aber bis dahin müssen erstmal diese 45 Minuten reichen. Viel Spaß dabei. Flo, herzlich willkommen zum Manzli Heinemann. Heute mal in der Project A Zentrale. Fühle mich so ein bisschen wie in den alten Spiker-Tagen. Ich glaube, wir waren ja hier auch Mieter für 2-3 Jahre. Ja. Ich weiß aber gar nicht, auf welcher Etage. Aber ich kann mich irgendwie in diesen Konferenzraum hier erinnern.
Ich glaube, wir waren auf der 3. oder auf der 4.
3. und 4. Etage, ja. Total.
Und ab und zu cool. Durfte ihr mal unseren Konferenzraum mitnutzen.
Ja. Apropos alte Zeiten. Wie war denn das Feedback zur Vision Deutschland-Folge? Das haben wir ja vor einem Monat schon gemacht. Das ist ja schon lange her. Gab es da ein bisschen was bei dir?
Ja, es gab auf jeden Fall eine Menge Feedback in der Hinsicht, dass Leute es gut finden, dass sich zwei so nicht so total offensichtlich qualifizierte Menschen trotzdem auch an dieses Thema ranwagen.
Ja, und zum Thema Mut.
Wir brauchen mehr Mut, da muss genau. Man aber sagen, ich wage mich auch mal in Bereiche vor, von denen ich vielleicht weniger Ahnung habe.
Sehr gut. Ich habe auch noch viel Feedback bekommen, aber wir machen noch 2-3 Update-Folgen, verraten wir noch nicht, wen wir da
sind. Wir verrissen worden oder was?
Nee, ich fand es auch sehr, sehr, sehr positiv. Und man hat ja gemerkt, wir tasten uns da ja auch ran. Also wir müssen ja quasi erstmal so Thesen bilden, an denen wir uns dann sofort entwickeln. Das ist ja nicht so einfach wie mit den E-Commerce-Thesen. Da kommen wir aber gleich zu. Und ich habe die letzte Woche noch einen sozusagen noch eine Reise gemacht durch die Project A-Historie. Und zwar habe ich Kunden besucht von Spryker in Brasilien. Da war ich in Sao Paulo und mir ist die Faszination an der Stadt noch nicht ganz klar geworden, weil es ja doch recht gefährlich ist, da zu wohnen. Und das ist eine sehr, sehr volle, laute Stadt. Also jetzt nichts für das Reiseziel. Ich meine mich aber zu erinnern, dass wir ganz am Anfang von Spryker auch mal da schon mal unsere Fühler ausgestreckt hatten, weil ihr da irgendwie einen Nebenoffice hattet in Brasilien. Wie ist das nochmal zustande gekommen?
Ja.
Wie war das?
Das war von langer Hand strategisch geplant, wie viele Dinge, wenn schon. Nein, es war de facto, es war eigentlich ziemlich random. Es war zu der Zeit, ich weiß nicht, du erinnerst dich vielleicht, da hatte Rocket, ich glaube, 16 Büros weltweit oder so.
Ja.
Und wir dachten, wir brauchen doch zumindest mal eins irgendwo. Und es war eben so, dass einer unserer Mitgründer, der Christian Weiß, der hatte damals mitgeholfen, das Rocket-Büro eben auch in Brasilien aufzubauen. Das heißt, Christian hatte da noch irgendwie Kontakte. Und wir dachten natürlich, what can possibly go wrong?
Ja.
Die Weltmeisterschaft, Fußball-Weltmeisterschaft war ja dann 2014, ne? Du erinnerst dich, Deutschland gewann. So, und dann waren noch die Olympischen Spiele, waren ja auch noch kurz danach. Und da dachten wir natürlich, Brasilien, ja, also wir kennen uns da total gut aus, dachten wir, mit Christian Weiß, Know-how von Rocket. Wir haben da zumindest mal ein Auslandsbüro. Und die Dynamiken in diesem Markt, dachten wir, die müssen ja jetzt mit der Fußball-WM und Olympia, das muss ja jetzt abgehen wie sonst irgendwas. Und wir sind mittendrin. So, dann war natürlich, stellte sich das relativ schnell raus. Also du hast eine Reihe von Problemen, wenn du in Brasilien investierst. Also du hast, du kannst gar nicht so einfach das Geld da wieder rausbringen, reinbringen. Du hast Importzölle für Dienstleistungen. Also es ist kein so einfacher Markt. Du hast auch damals zumindest, und das gilt immer noch ein Stück weit, das Ökosystem für Investoren ist nicht so ausgeprägt, gerade in der frühen Phase. Unsere ganzen Thesen, dass wir so dachten, dann finden wir irgendwelche brasilianischen Co-Investoren, die dann gemeinsam mit uns investieren, das erwies sich alles als falsch. Aber lustigerweise haben wir jetzt gerade nochmal einen Strich drunter gezogen, ich glaube letztes Jahr. Also wir haben insgesamt für das Geld, was wir denn da investiert haben in Brasilien, so immer noch mehr als ein 3x daraus geholt, was also eigentlich ein guter Wert ist. Ja. Aber wir haben uns dann relativ schnell, ich glaube nach anderthalb oder zwei Jahren, dann aus dem Markt wieder zurückgezogen.
Für uns auf jeden Fall weiterhin spannender Markt, weil das war mir vorher auch nicht klar. Wir haben da Kunden wie zum Beispiel ZF und andere sozusagen größere Konzerne auch und ein paar Lokale, die von Sao Paulo aus das ganze Südamerika-Geschäft betreiben. Das ist ein typisches Muster, das machen halt viele. Das im Grunde genommen ist, Sao Paulo ist eigentlich gleichzusetzen mit 50% des südamerikanischen Marktes.
Das passiert so ein bisschen alles wie Singapur, da. So als Hub für Südostasien.
Genau, das ist Mega-Hub. Das passiert alles von da. Trotzdem, ich hatte quasi immer in den Vorstellungen über eine brasilianische Großstadt, hatte ich mir das ein bisschen romantisiert. Und das ist es ganz und gar nicht, muss man sagen. Man darf da quasi gar nicht alleine laufen. Und als ich dann einem Dinnergast gesagt hatte, ich bin jetzt die Strecke von Hotel hier, die 300 Meter hergelaufen, dann hat er ganz entsetzt geguckt, dass ich das einfach so gemacht habe, was so ein bisschen auch das tägliche Risiko dort zeigt. Da, okay, dann haben wir das auch schon mal geklärt. Dann noch ein aktuelles Thema, bevor wir hier zur Zalando-Strategie, TikTok-Shop, Kavi und Shein und Wish kommen. Oder zumindest zwei von diesen fünf Themen, weil wir haben nicht ganz so viel Zeit heute. OMR steht ja an und ich kann jedem empfehlen, jetzt langsam mit der OMR-Planung zu beginnen. Wir haben ja auch so zwei, drei Sachen, die wir da gemeinsam machen. Da weißt du noch nicht, vorhin erzähle ich dir jetzt. Also, 6.5. nachmittags, das ist der Montag, kommt der Picknick-Deutschland-Chef zu uns auf einen Kutter auf die Alster. Da machen wir einen Live-Podcast mit ein paar Food-Gästen. Möglicherweise ist Udo Kieslich auch dabei, dann interviewen wir den Frederik zusammen. Kann man sich anmelden, habe ich im aktuellen Kassenzone-Newsletter auch geschrieben. Ich verteile das aber nochmal in den Shownotes. Kannst du auch gerne kommen, wenn du Montag schon anreist. Dann bist du ja dabei bei der Kassenzone-Party, 6.15 ab 19 Uhr. Ja,
selbstverständlich.
Kann man Florian Heinemann die Hand schütteln mit wichtiger Plus-1-Regel. Also es müssen auch mehr weibliche Leute in die E-Commerce-Szene kommen. Dann habe ich jetzt spontan mit dem Ilan Momma, meinem Co-Host von Energiezone, haben wir jetzt am 7.5. morgens machen wir einen Mettbrötchen-Frühstück in dem Showroom von Philipp Schröder von 1,5. Da kommen dann die ganzen Energiegründer. Falls du da schon wieder wach bist, kannst du auch gerne kommen. Ballendamm. Kann man sich auch schon anmelden. Und dann geht's aber richtig ab in den...
Wo steht das, wo man sich da anmelden kann?
Das stellt sich in die Shownotes. Das ist Energiezone-Frühstück. Und der letzte Podcast-Gast hat gesagt, der Tim Lessau von der Braker Mühle, die machen Champagner-Roggenbrot, unter anderem in Hamburg, dass er die Mettbrötchen stellt. Und ich gesagt, Deal. So, du musst die schmieren. Und dann haben wir an dem 7. sozusagen die erste E-Commerce-Guided-Tour. Kannst du dich noch erinnern, im letzten Jahr, da warst du auch Teil dieser Tour. Da hast du quasi am Anfang der Tour so ein bisschen kleine Updates gegeben. Das heißt, jeder, der demnächst die E-Mail bekommt von der OMR, du kannst dir jetzt Guided Tours auswählen, sollte sich die E-Commerce-Tour von Supergraph wählen, weil da können sie auch dich treffen. Und interessierte Aussteller können sich bei mir melden, bei denen ich vorbeilaufe. Das habe ich im letzten Jahr auch gemacht. Wir machen immer Gewinnspiele. Jeder Aussteller muss irgendwie so einen kleinen Preis zur Verfügung stellen. Letztes Mal gab es ein Rasenmäher, ein iPhone, ich glaube ein Husqvarna-Gebläse und noch irgendwas. Kann man ordentlich was mitnehmen nach der Tour. Das machen wir auch an dem Mittwoch, den 8.5. und am 7.5. Abend gibt's noch ein B2B-Event, auch mit Live-Podcast, nämlich mit dem Stefan Waldeist von Husqvarna. Also, kann man sich sogar anmelden und steht im Kassenzone-Newsletter. Für diejenigen, die nicht lesen, steht sie auch nochmal in den Shownotes. Werbung vorbei. Jetzt geht's ans Eingemachte, lieber Florian. Zalando hat ja die aktuellen Zahlen vorgestellt. Das ist ja profitabel mittlerweile. 350 Millionen EBITDA, Adjusted EBITDA. Eigentlich ganz respektabel. Haben aber jetzt gesagt, dass sie nicht mehr quasi der Größte sein wollen, sondern der mit der besten Experience im Markt, im Fashion-Markt und zunehmend das B2B-Geschäft erweitern. B2B-Geschäft heißt, man kann diese Zalando Logistics Services nutzen als Marke, muss aber nicht auf Zalando verkaufen. Die haben jetzt so grob 10 Milliarden GMV oder Umsatz, 10 Milliarden GMV ist Vergleich zu TikTok-Shop quasi, 10 Milliarden GMV pro Jahr ist eine schlechte Woche für TikTok-Shop, so, um einfach mal die Größenordnung zu abzubilden. Was hältst denn du davon? Jetzt ist die Wachstumsambition umsatzmäßig so ein bisschen raus, jetzt ist die Profitabilitätsambition da, etwas, was die Börse ja seit 6 Jahren fordert. Guter Move, schlechter Move, nicht progressiv genug?
Also ist wahrscheinlich einer, dem auf den Kapitalmarkt angepasster Move, ne? Der sich wahrscheinlich aber auch wieder ändern kann, wenn sich sozusagen das Sentiment gegenüber E-Commerce auch wieder ändert. Ich glaube, aktuell ist natürlich schon so, jede Firma muss ja schauen, wie sie ihren Börsenwert steigert. Das ist letztendlich alternativlos, Incentive-Systeme hängen dran und so weiter. Also du musst dich im Prinzip positiv vom Börsenwert entwickeln und wie wir an verschiedenen anderen Stellen sehen, reines Umsatzwachstum, ne, oder reine Umsatzwachstumsambition wird eben nicht entsprechend bewertet aktuell. Ne, das wird sich sicherlich wieder ein Stück weit, auch kann sich ändern, wenn die Zinsen sinken. Ne, das ist ja gerade, verzögert sich ja aktuell noch ein bisschen. Aber deswegen wird, glaube ich, diese Ambition oder dieses Storytelling nicht mehr ganz so hochgewichtet. Und deswegen muss man eben eher andere Dinge tun. Und ich glaube, dass das Learning auch aus Amazon und so weiter ist halt, dass diese ganzen Surrounding Services, die ja Amazon hat, ob es jetzt Amazon Media Services ist, ob es FBA ist, ob es Cloud ist, all das ist natürlich schon tendenziell profitabler darstellbar. Und sozusagen die Plattformambition von Zalando, also eben wirklich als Dienstleister eben in der Fashion-Industrie zu agieren, das war ja immer schon so ein Stück weit der Plan. Und du siehst auch mit Connected Retail und so weiter. Also du hast ja immer verschiedene Initiativen in dem Bereich gehabt. Retail Media ist ja auch etwas, was sie vorangetrieben haben. Aber ich finde es relativ konsequent, dann zu sagen, wir stärken dieses Logistikthema nochmal sehr stark, konzentrieren uns eher darauf und werden nicht auf Teufel komm raus wachsen. Und es verstärkt natürlich nochmal sozusagen die Position von Zalando, und das ist, würde ich jetzt auch sagen, ist keine große Abkehr, als Operating System der Fashion-Industrie in Europa eben so ein Stück weit zu agieren. Und das ist ja eigentlich seit Jahren schon so ein bisschen das Motto oder das, was vorgegeben wird. Und man muss ja schon sagen, dass dieses Thema Logistik an Dritte anzubieten, das passt ja schon in diese größere Vision. Also insofern, ich finde es ein Stück weit konsequent, jetzt auf den Kapitalmarkt zu reagieren, weil ja auch nicht so richtig klar ist, wann dreht sich vielleicht wieder der Wind, wann wird sozusagen Umsatzwachstumsambitionen wieder stärker bewertet. Ne? Ich meine, wenn du eine Global Fashion Group anguckst, habe ich jetzt gerade gesehen, die ist mittlerweile unter 100 Millionen wert. Also ne, das ist wirklich bei ja wahrscheinlich, keine Ahnung, 700, 800, 900 Millionen Umsatz oder GMV. Also es ist wirklich dramatisch. Und insofern, glaube ich, muss man da reagieren, auch als Fashion Player. Ja.
Aber ist das der richtige Zeitpunkt, weil, also da vielleicht ein Gedanke, der Jochen Krisch war ja sehr kritisch, was diesen Move angeht, hat es in seinem aktuellen Artikel gesagt, dass das eigentlich so eine Art Absicherungs-Rückzugsstrategie ist, jetzt nicht mehr so exciting, sozusagen das heißt ja Exciting Commerce sein Blog, deswegen muss er das ja auch kritisch betrachten. Wenn ich mir aber jetzt anschaue, und da kommen wir ja gleich dazu, wie Shein, Temu und TikTok Shop, das ist auch das Kernthema, eigentlich um neue Partner werben, dann sagen die ja, bei uns kriegst du nicht nur die Infrastruktur, also den Marktplatz und irgendwie die Software und auch Logistikkapazitäten, das ist eigentlich Commodity, das ist nicht so spannend, sondern bei uns kriegst du auch den Kundenzugang. Das ist eigentlich das viel größere Thema. Also eine Kritik, die eine E-Commerce-Szene zu Recht laut geworden ist, ist, dass die Szene es geschafft hat, sehr effiziente so Conversion-Maschinen zu bauen, aber ja keine Maschinen, die in der Lage sind, den Kunden irgendwie jeden Tag auf die Plattform zu holen. Das heißt, ein großer Teil der Wertschöpfung liegt immer noch bei Meta und bei Google. Da gehen quasi hunderte Milliarden Werbegeld rein. Und das ist ja eigentlich das, was das Modell von TikTok und Shein angreift. Die greifen ja gar nicht so Zalando an, sondern die greifen ja das Mediengeschäft an, indem sie sagen, wir schaffen es, den fashion-affinen Kunden oder den Tünnis-affinen Kunden bei Temu jeden Tag auf die Plattform zu holen mit Aktivitäten. Wir müssen also den Kunden nicht kaufen, können dafür aber bessere Konditionen an den Kunden weitergeben in Form von besseren Preisen, besserer Logistik, was auch immer. Und das ist ja genau das, was Zalando eigentlich nicht verkauft, insbesondere nicht mehr in dem aktuellen B2B-Modell. Im B2B-Modell sagen sie, ihr könnt unsere Infrastruktur nutzen, ihr müsst nicht bei uns verkaufen, wir dann aber den Kunden bekommen, das ist weiterhin euer Problem. Aber das ist doch eigentlich jetzt der große Wandel im E-Commerce, dass es jetzt neue Anbieter gibt, die kommen quasi schon mit dem Kunden zu dir und mit diesem ganzen Volumen und jetzt irgendwie nochmal paar tausend Produkte in Lager irgendwie einzufasen, das ist doch gar nicht mehr der krasse Value, oder?
Na gut, also ich glaube jetzt, klar, wenn du jetzt Amazon-Level gewohnt bist, vor allem was Logistik und Customer Experience angeht und Shipping Experience, kann man sagen, ja, okay, aber das ist ja noch nicht die Regel. Ne? So, gleichzeitig hast du immer mehr Marktplätze wie Otto und auch About You hat einen Marktplatz, Zalando hat einen Marktplatz, wo du als Brand platziert sein kannst, aber wo du dann eben deine eigene Shipping-Leistung dann theoretisch erbringen müsstest oder du nutzt eben so jemand. Also da ist ja auch die Reichweite schon da und da ist der Kundenzugang da, das bedienen zu können. Über einen Dienstleister wie Zalando, ne, der dann auch auf Fashion spezialisiert ist, das ist ja erstmal jetzt nicht dumm. Und ne, klar sagt Temu und so weiter, wir brauchen, wir binden dann den Kunden besser. Aber erstmal ist ja die Realität, dass sie einer der größten Spender auf Google und Meta sind. Ne? So, und so wie ich das jetzt auch so Marketingkosten, Umsatzkostenrelationen zusammenkriege, sind sie da jetzt ja schon noch, was das Niveau angeht, aktuell. Ne? Also wenn man sagt, die geben irgendwas zwischen 4 und 5 Milliarden haben sie letztes Jahr ausgegeben, was ja wahnsinnig viel ist, dann sind sie deutlich über den 10% sozusagen Kosten-Umsatz-Relation, ne, die wir sonst sehen. Denn Amazon ist bei 3, ne, so, also und Zalando wahrscheinlich bei 10. Müsste ich jetzt mal nachgucken, wo sie sind. Aber auf jeden Fall ist der Beweis, dass sie wirklich dann günstiger sind. Also, aber fairerweise ist ein Unternehmen, ich glaube, Temu ist jetzt 2,5 Jahre am Markt. Ne? Also insofern, und normalerweise gehen ja die Marketingkosten dann irgendwann mit dem Anteil der Bestandskunden runter. Aber aktuell zumindest ist es in Temu, nach dem, wie ich das bisher gesehen habe, klar, die Zahlenlage ist so ein bisschen diffus, aber ist der Beweis, dass sie es wirklich schaffen, sozusagen dann die Kunden auch sehr, sehr günstig wiederzubekommen, noch nicht 100%ig erbracht.
Neuer Partner bei Kassenzone. Und wer könnte es anders sein als das mit 6 Milliarden bewertete Fintech Molly? Das wurde gegründet vor 20 Jahren von Adrian Mohl in Amsterdam und gehört mittlerweile zu den etabliertesten Payment-Anbietern in Europa und vor allem aber auch in Deutschland. Ihr kennt viele der Marken, die mit Molly arbeiten, zum Beispiel Koro oder Dreikorn oder Sushi Bikes und Reishunger. Molly ist so ein zentrales Dashboard im Bereich Payment. Das unterstützt ganz viele lokale Zahlungsmethoden, ist damit für Händler insbesondere im internationalen Umfeld sehr bequem, erhöht wohl die Conversion Rates und sorgt für Umsatzsteigerungen im Vergleich zu den Lösungen, die man sonst so lokal einsetzt und wo man halt sehr, sehr viel händisch verbinden muss. Es gibt ein Zusatzangebot, was für den einen oder anderen spannend sein kann. Das sind unbürokratische Finanzierungslösungen für Händler, also schnelle Kreditvergabe für bis zu 250.000 Euro, je nach Umsatz. Und mehr Informationen zu Molly findet ihr unter molly.com/Kassenzone. Molly schreibt man M-O-L-L-I-E. Also hin da und abschließen.
Also wie hoch jetzt genau der Kundenchurn ist und wie hoch jetzt genau die Wiederholungskäuferquote ist, auch bei dem Shein. Ich meine, wir werden es spätestens sehen, wenn er dann Shein seinen Börsengang versucht, dann werden wir hoffentlich genau diese Informationen alle fein säuberlich aufbereitet sehen.
Da haben wir uns schon mehrere Stunden geblockt für den Tag des Börsengangs, um das dann zu evaluieren.
Aber zurzeit würde ich immer noch sagen, ist der Beweis zumindest auf Temu und Shein-Seite noch nicht erbracht. Auf TikTok-Seite different story, ne? Weil da natürlich sehr viel Aktivität schon sowieso auf dem Netzwerk ist. Und auch ein Temu schafft es ja, ne, dass Kunden offenbar jetzt die App öffnen und so weiter. Aber so 100%ig sicher ist das natürlich noch nicht. So, und als Zalando, die jetzt eine etablierte Börsenstory sind, den Analysten, die sich das anschauen, das jetzt nochmal so zu erklären mit irgendwas, was im Ungefähren ist und wo sie auch ehrlicherweise das Skillset gar nicht haben, ne? Weil was würde das voraussetzen? Die These ja von dem Temu ist ja, wir schaffen es über Gamification und über die Gestaltung der App, das so gut hinzubekommen, ne? Dass eben die Kunden regelmäßig wiederkommen und eben nicht 3-mal kaufen wie bei Zalando oder 2,5-mal, sondern eben 6-mal, 7-mal, 8-mal und dann eben kostenlos wiederkommen. Das setzt aber natürlich auch sozusagen dieses Skillset voraus, was du eben in der Temu-App siehst, wo ja Zalando den Nachweis, dass sie das können, ehrlicherweise jetzt in den letzten Jahren ja nicht unbedingt erbracht hat. Ne? So, also ich glaube, das jetzt als Story seinen Analysten zu verkaufen oder den Leuten, die Aktie covern, weiß ich nicht, ne? ob das so gut verfangen würde. Weil ich meine, Zalando ist ein etablierter Spieler, sich jetzt wieder auf diese Storytelling-Ebene zu begeben, ist, glaube ich, aus deren Sicht gar nicht so einfach. Und bei dem anderen Thema, bei dem Logistikthema, da sind sie halt ein sehr, sehr etablierter Spieler. Sie können das. Es gibt eine Nachfrage für diesen Service. Ich glaube trotzdem, und da gebe ich dir recht und gebe ich auch dem Jochen recht, sie müssten wahrscheinlich schon an diesem Skillset arbeiten. Ne? Also was macht ein Temu so gut, auch gerade was die Supply Chain angeht? Also wie schaffen sie es mit den Brands, mit denen sie zusammenarbeiten, dass die sozusagen auch anfangen, quasi das Konsumentenverhalten schneller in Produkte zu übersetzen? Das ist ja letztendlich abstrakt gesprochen die Kernproposition von einem Temu und von einem Shein, ne? Neben den anderen Themen, die wir gerade angesprochen haben. Also insofern, da ist sicherlich etwas, was ein Zalando auch auf die Reihe kriegen müsste und wo sie sicherlich sozusagen Nachholbedarf haben. Aber ich finde, das macht jetzt sozusagen das Logistikthema nicht weniger werthaltig.
Macht's nicht, aber ich hatte heute hatte Jochen auch von der Shop Talks Vegas ein Bild gepostet, da war der Zalando Stand mit ihrer Dienstleistung SEOS abgebildet und daneben könnte im Grunde genommen auch Hermes oder Amazon Logistics stehen. Stehen sie dann im Wettbewerb, wenn sie dann sagen, wir bieten euch eine Infrastruktur, um den sehr fragmentierten europäischen Markt anzugreifen. Payment, Logistik, also klassische Lieferung, Produkte einlagern. Und mir ist das wir kommen gleich zu TikTok-Shop, in den TikTok-Zahlen nochmal aufgefallen. Und zwar, ich habe immer mal einen Chart gezeigt in Präsentationen vor 5 Jahren. Das hat so definiert, was ist eigentlich groß. Ne? Anfang der 2000er war man ein großer E-Commerce mit so 10 Millionen Euro Umsatz, keine Ahnung. Kerzen, Wasserpfeifen, Online-Shop. So, dann war so 2005, 2006, dann war so die 100 Millionen, also so ein bisschen die Internet-Stores-Geschichte war das dann. Und dann so beim Börsengang von Zalando war dann so 1 Milliarde, so 2012. Das war dann echt groß, um als großer wahrgenommen zu werden. Jetzt sagen wir, nur 10 Jahre später, die 10 Milliarden, die Zalando hat, ja, groß für europäische Verhältnisse, aber eigentlich total klein, so im sozusagen in einem globalen Kontext. Und reicht das eigentlich noch aus? Aber lass dazu mal in die TikTok-Zahlen reingehen. Julian hier, unser Helfer, hat ja wieder einiges rausgesucht. Ich habe, glaube ich, 2 Stunden gebraucht in der Bahn, um überhaupt alles zu lesen. Also wir kommen hier quasi nur zu einem Bruchteil. Ich stelle ja immer noch meine Klugscheißer Frage der Woche in fast allen Meetings. Wie viel Umsatz macht TikTok Shop 2023? Und ich glaube, die höchste Schätzung, die ich bisher gehört habe, war jetzt irgendwie 4 Milliarden GMV, aber wir sind eher bei 300 Milliarden GMV bei weiterhin starkem Wachstum. Also dieses Jahr könnten die auf 350, 400 Milliarden schon kommen. Wahrscheinlich eher 350.
Und das ist dann schon Ballpark Amazon, ne?
Das ist Ballpark Amazon. Und tatsächlich sozusagen das Scherzhafte, was ich vorhin gesagt habe, eine gute Woche für Zalando ist ein gutes Jahr für Zalando ist eine schlechte Woche für TikTok, ist gar nicht mehr so weit weg. So, und da muss man sich schon fragen, vergleichen wir hier nicht Äpfel mit Birnen? Und welches Ambitionsniveau ist denn hier korrekt? Als du jetzt die Zahlen so von
Julia... ehrlicherweise, was ich auch nochmal dachte, was ist eigentlich... ich meine, wir erinnern uns ja auch dran, als Facebook, beziehungsweise jetzt heute Meta oder Instagram, hatte ja im Prinzip einen ähnlichen Plan. Ne? Also es gab ja die Instagram-Shopping-Ambition, wo eben gesagt wurde, wir binden jetzt auch Instagram-Stärke, verbinden wir stärker mit Shopify. Und dann hätte man eigentlich direkt dann Produkte aus Instagram-Profilen, eben entsprechende Werbemitteln, egal ob jetzt Video oder statische Bilder, war eigentlich die Idee, ne, dass man dann sozusagen das deutlich enger miteinander verzahnt. Und da ist jetzt nicht so wahnsinnig viel passiert. Ne? Das ist schon ganz spannend. Also das stellt die größten Fragerichtungen Zalando, 100%ig verstanden. Aber es stellt eben auch die Frage sozusagen, was hat Facebook oder was hat Instagram da eigentlich falsch gemacht, ne, dass sie oder nicht gehoben an Potenzial, dass sie eben nicht in der Lage waren, das jetzt so auszubauen. Und was ist eigentlich der Treiber dahinter, dass das jetzt eben TikTok so gelungen ist? Und das ist ja schon ganz spannend, ne, dass ja letztendlich auch dieses Live-Shopping-Format, ne, was du ja aus der asiatischen Welt kennst, und das ist ja letztendlich, TikTok ist ja eine Art Continuous Live-Shopping, ne, wenn man das sich anschaut, zumindest der produktbasierte Teil, dass es da ja offenbar das erste Mal jetzt gelingt, was ja eigentlich schon vor ein paar Jahren so ein bisschen vermutet worden war, wenn man sich anguckt, wie groß jetzt so der Singles Day ist und solche Sachen und wie relevant Live-Shopping in China ist oder in der asiatischen Welt, wie schwer man sich ja damit getan hat, das hier hinzuübertragen und dass ja jetzt TikTok-Shop das offenbar schafft.
Das stimmt. Also Facebook hat es ja relativ schnell wieder aufgegeben, da kann ich mich noch erinnern, das müsste so 2011 gewesen sein, Facebook-Shops, das war eine relativ rumpelige Integration in die Facebook-Gruppen, wer sich noch dran erinnern. Ja. Und dann Insta habe ich auch gesehen, aber Insta hat sehr statisch gemacht. Da war das ganze Thema Reels und Videos einfach noch nicht so groß. Genau. Das kommt jetzt durch den Videos. Pinterest hat es auch probiert, quasi Produkte vertecken in den Bildern, um es irgendwie shoppbar zu machen, hat aber die Community auch nicht akzeptiert. Es ist TikTok so der Erste, der es der schafft. Aber wenn du quasi so die Zahlen siehst, da die Julian da zusammengetragen hat, das ist doch eigentlich schwer. Also sagen wir mal so, die Zahlen sind so groß, auch die Pinduoduo-Zahlen sind so groß, dass ich oft geneigt bin zu sagen, ist das nicht alles fake? Also kann das überhaupt sein, diese Volumina, die da durchgeschoben werden? Und dann macht man sich aber immer wieder klar, wie klein Europa ist, wie groß dieser chinesische Markt ist. Ich glaube, die haben jetzt 20-fache Logistikvolumen an Paketen im Vergleich zu Europa. Mhm. In China allein, also diese tägliche Bestellung pro Haushalt, die ist da schon Norm oder Normalfall. Aber ist doch, also man hat aber so das Gefühl, man muss man sich auf den Rücken legen wie so ein kleiner Käfer und das ist sozusagen die Aufgabe. Oder siehst du irgendwas in den Zahlen, wo man sagt, okay, davon kann man jetzt irgendwie lernen, davon muss man jetzt, kann man irgendwas ableiten, was jetzt einen Zalando, einen About You, einen Amazon oder auch einen Facebook machen muss oder machen sollte?
Ja, ich glaube, was es schon nochmal zeigt ist, dass sozusagen dieser Versuch, Inspiration durch Live-Shopping-artige Formate, wenn das jetzt so den Markt durchdringt. Ich glaube, dann wäre jetzt wahrscheinlich noch bei dem Moment, da nochmal einen neuen Anlauf zu wagen, aber eben auch mit guten, handwerklich gut gemachten Formaten. Mhm. Also ich glaube, und das macht, glaube ich, schon sehr, sehr viel Sinn, da auch als Zalando und ich meine, Douglas ist ja auch schon eingestiegen vor ein paar Jahren, diesen Weg jetzt eben nochmal zu beschreiten, weil das wird schon das Konsumentenverhalten ändern. Ich glaube, das kann man da konkret mitnehmen. Und das andere ist sozusagen nochmal diese unglaubliche, aber da kann man leider nicht, das kann man nur anerkennen, diese unglaubliche Power, die im Prinzip ein funktionierendes Social Network hat. Ne? Da muss man fairerweise sagen, das kommt halt nur alle 5, 6, 7, 8 Jahre mal vor, dass global ein neues Social Network von so einer Größenordnung entsteht. So, und die Wahrscheinlichkeit, sowas nachzubauen, weil das ist ja schon die notwendige Bedingung, nicht die hinreichende, aber die notwendige Bedingung, um sowas zu erreichen, was wir jetzt da gerade sehen, wie TikTok Shop, ohne jetzt nochmal zusätzliche Werbeaufwendung und wahnsinnig viel Geld zu investieren, ist ja im Prinzip diese Reichweite eh schon zu haben, das Verständnis zu haben, wie man eben Nutzer engaged.
Aber dafür hat Zalando doch jetzt High Snobiety gekauft.
Ja.
Meinst du, reicht nicht? Wird eng.
Vielleicht kann so jemand wie High Snobiety dabei helfen, dieses Live-Shopping-Thema wie hipper und sexier und so weiter zu machen. Aber ich glaube nicht, dass, ja, also ich schätze da die Arbeit von den Kollegen sehr. Das ist
Weißt du, was wir machen sollten? TikTok hat doch jetzt so ein Ausbildungsprogramm gestartet, wo chinesische Profiverkäufer amerikanischen Influencern beibringen, wie man vor der Kamera verkauft. Und ich glaube, das sollten wir machen.
Ja. Lass uns ausbilden, meinst du?
Nee, wir müssen mal ausprobieren. Wir können irgendein Produkt nehmen, keine Ahnung, eine Handyhülle, was ist dann glaubwürdig bei uns? Eine Kaffeetasse zum Beispiel. Das wäre glaubwürdig in unserem Fall.
Eine geklaute Kaffee-Einstein-Kaffeetasse.
Oder so einen Pulli oder irgendeine Analyseplattform, die wir dann irgendwie zeigen in die Kamera. Ich glaube, ich würde das gerne mal machen. Das ist ja im Grunde genommen also bei uns hat das ja immer diesen negativen Touch, dieser Verkäufer auf dem Fischmarkt oder die QVC-Verkäuferin, die dann, Julian hatte hier irgendwie so eine Mini-Handkreissäge als Beispiel. Das fand ich, als ich es gelesen habe, eigentlich ganz interessant. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, dieses Beispiel. Aber das hat ja immer diesen negativen Touch, aber das ist ja dort überhaupt nicht negativ. Also das ist ja quasi ein richtiger Skill, Produkte ähnlich wie im QVC oder HSE24 so präsentieren zu können, dass dann jeder tausendste Zuschauer dann irgendwie die Kaffeetasse kauft, würde ich schon gerne machen. Einfach mal, ich glaube, es lässt sich gar nicht akademisch erschließen.
Nein,
also wir sitzen dann irgendwie so ein bisschen davor und denken,
was machen die jetzt in der Kamera? Skillset fürs Leben. Also nee, ich wär gerne dabei.
Ja. Okay, also liebe sozusagen...
Du und ich auf dem Weg zu Judith William.
Wo ist denn die TikTok-Zentrale in Deutschland? Ist sie nicht in Hamburg? Gibt es eine TikTok-Zentrale in Deutschland? Oder muss man auch nach Dublin? Nicht alles in Dublin?
Ich habe keine Ahnung. Also es gibt auf jeden Fall ein deutsches
Team. Da könnten wir vielleicht parallel Champions League Final Tickets, das ist glaube ich Dublin dieses Jahr, könnten wir einfach uns besorgen.
Ja.
Also wenn jemand zuhört von TikTok, der hätte ich mal Interesse dran. Ich hätte auch gerne so eine Ausbildung. Dann könnten wir uns hier für die Kamera noch so ein kleines Licht, so ein Lichtring holen. So, und dann halten wir jetzt irgendwas in die Kamera und dann testen wir das mal in irgendeinem TikTok-Feed. Ja, und sind da mal Gast. Ich würde es gerne mal sehen. Also diese angeblichen 3,5 Milliarden, das ist ja... ich weiß gar nicht, wie groß der komplette deutsche sozusagen B2C-Markt ist. Ich glaube, Fashion ist ja irgendwie so 40 Milliarden, ne? Home and Living ist so 35 Milliarden, aber 400 Milliarden, also viel größer dürften eigentlich Consumer-Produkte gar nicht sein. Dazu kommt noch Food, ist nochmal 250 Milliarden in Deutschland, dann Energie, ist nochmal relativ groß, aber das wäre schon größer als der komplette deutsche Markt, was man da verkauft. Okay, denkt man so mal ein Produkt aus, vielleicht meldet sich bei TikTok jemand. Und man muss dazu sagen, die Werbeeinnahmen kommen ja, glaube ich, nach oben drauf bei TikTok. Ich glaube, dieses ByteDance-Advertising-Business ist ja separiert von dem E-Commerce-Business.
Absolut. Das ist definitiv so, ja.
Ja, und nun, du sitzt ja manchmal bei irgendwelchen Marken dabei, so in Beiratsfunktion. Wenn du das jetzt hier so dir so anguckst, ist dann muss dann die Online-Marketing-Schulung, mit dem wir groß geworden sind, muss das nicht abgelöst werden mit dieser Verkaufsschulung auf TikTok und Kavi? Kommen wir auch noch dazu, was das eigentlich ist?
Ja, also es macht auf jeden Fall Sinn, sich als zu überlegen, wie kann ich als Marketer präsenter sein? Und nicht nur als Branding-Maßnahme, sondern wie wir sehen, gerade bei irgendwie Produkten sozusagen jetzt des täglichen Bedarfs oder wo sozusagen Bedarf jetzt geweckt werden soll, das funktioniert ja ganz hervorragend. Ich glaube also, sich dieses Skillset anzueignen als Marke, das macht aus meiner Sicht extrem viel Sinn, ja.
Aber jetzt mal spieltheoretisch. Vor 10 Jahren hat dieser Hype begonnen, vielleicht vor 12 Jahren mit dem Amazon Marketplace, dass die versucht haben, eigentlich jede Konsumgütermarke auf die Amazon-Plattform zu ziehen mit dem Argument, hey, wir machen dich da groß, wir wachsen zusammen, und am Ende ist im Wesentlichen Amazon gewachsen und die Marken haben quasi ihre Marge in Form von Retail Media Spends an Amazon abgetreten. So, heute sind die meisten Marken dort jetzt in der strategischen Falle und kommen da auch nicht mehr raus, weil 10-20% ihrer Umsätze über Amazon laufen, auf denen sie keine Marge mehr haben.
Ja. Also mittlerweile ist ja so, ne, ich hatte es gerade nochmal Statistik gesehen, dass irgendwie knapp 40% der Umsätze letztendlich oder der also letztendlich 40% der Euros, die ausgegeben werden auf von Marktplatzkäufern, dass davon 40% mittlerweile eben bei Amazon landen, sowohl über die Gebühren, direkte Marktplatzgebühren, als auch eben Retail Media, als auch dann nochmal FBA Payment.
Also von 10 Euro, die ich jetzt für die Tupperdose ausgebe, von landen 4 Euro bei Amazon.
Genau. Über direkte Marktplatzgebühren, über FBA, über AMS, also Amazon Media Services. Weil du ja im Prinzip, um überhaupt stattzufinden als Seller, musst du ja in Retail Media, musst du ja sozusagen in Amazon-basierte Werbung investieren, die mittlerweile auch wohl 45 Milliarden hat Amazon, ist wohl die Amazon-Werbeplattform als Umsatzbringer letztes Jahr gewesen. Also Wahnsinn. Also immer noch die drittgrößte Werbeplattform weltweit. Wahrscheinlich jetzt vielleicht die viertgrößte hinter TikTok, aber natürlich ein wahnsinniger Margenbringer. Und letztendlich sind die drei Bereiche, ne, also FBA plus AMS plus direkte Marktplatzgebühren, sind im Schnitt knapp 40%.
Aber ist das nicht immer noch besser, als wenn ich meine Ware als Marke an Penny oder Karstadt gebe? Die wo
als Wholesaler, ja.
Also im Wholesale-Bereich? Aber gut, dann brauche ich aber keine Skills aufbauen und dieses ganze Ad-System. Aber ich brauche eine Infrastruktur, um das selber betreiben zu können.
Genau. Da lieferst du Paletten. Ne? Mhm. So, also an Penny oder Kaufhof oder gut, Kaufhof ist ein schlechtes Beispiel, aber Walmart, da lieferst du eine Palette und dann machen die das. Ja. Genau. Und hier, aber hier hättest du theoretisch natürlich die Möglichkeit, bei Amazon ist natürlich nicht so richtig, aber so theoretisch natürlich in eine direkte Kundeninteraktion einzutreten. Ja.
Ist es nicht das gleiche? Ist es nicht das gleiche spieltheoretische Dilemma? So angenommen, du baust jetzt dieses Skill auf, ne, du sagst, okay, wir schaffen es nicht, für unseren eigenen Online-Shop jetzt mal sozusagen Traffic aufzubauen und den Kunden dort zu konvertieren. Wir müssen den Kunden auf der TikTok-Plattform einkaufen und ihn dort happy halten bei einem zunehmend globalen Wettbewerb. Weil auf dieser Plattform konkurriere ich ja mit meinem Tupperware-Produkt ja mit 50 chinesischen vielleicht auch mit der gleichen Fabrik, wo ich sie herstelle, die dann einfach mit einer anderen Farbe die Tupperdose rausbringe. Und jetzt habe ich vielleicht mal eine gute Kampagne, die mal ein halbes Jahr funktioniert. Da brauche ich aber schon wieder 10 weitere im Zulauf. Schaff's vielleicht dann 5-10% meines Umsatzes über die Plattform zu erzielen. Aber der Aufwand, um das dann wirklich zu machen, also dieses Schulungsvideo, was wir demnächst machen, hoffentlich in der Zentrale in Dublin im Rahmen des Champions League Finales, Augenzwinker, das ist doch eigentlich noch eine krassere Falle als die Amazon-Falle.
Ja, aber letztendlich ist es, also ich glaube, wichtig ist ja, ich glaube, es macht trotzdem Sinn, das mitzumachen, ne? Weil ich glaube, das Skillset, was du da ausbaust, hilft dir auch wieder an anderen Stellen. Ich glaube, das Einzige, was man eben nicht, also ich glaube, der Fehler, den man ja machen kann, ist zu sagen, das ist dann eben meine permanente sozusagen Sales-Distributionsstrategie und darauf verlasse ich mich jetzt, sondern einem muss halt klar sein, dass auch das letztendlich nur auf Arbitrage basiert. Ne? Also letztendlich darauf, dass du eben eine gewisse Marktineffizienz hast und wenn der Markt dann erstmal eingeschwungen ist, also es macht Sinn, immer frühzeitig auf sowas draufzuspringen, erstmal, weil man das Skillset sich aneignet und dann natürlich, weil es am Anfang ja schon so ist, dass wenn man früh irgendwas macht, man ja schon in der Lage ist, dann da auch ganz ordentliches Geld zu verdienen. Man muss halt nur klar sein, dass man sich darauf nicht ausruhen kann, sondern es ist natürlich sozusagen ein Hecheln zum Nächsten, wo man dann eben sich überlegen muss, was kommt dann. Trotzdem ist es natürlich sozusagen, die Overarching-Strategie muss immer noch sein, dass man idealerweise zumindest ein paar Kunden auch versucht, direkt an sich zu binden und da eben direkt den Kunden, die Kundendaten aufbaut. Aber es ist ja auch letztendlich alternativlos. Ne? Mhm. Also, und da hast du ja zumindest noch die Möglichkeit, durch ein paar Jahre zumindest durch ein Skillset, was besser ist vielleicht als andere Amazon-Seller oder in dem Fall jetzt TikTok-Shop-Seller, dass du dich durch handwerkliche sozusagen Findigkeit ein Stück weit differenzieren kannst für ein paar Jahre und bis dann eben das nächste Thema kommt. Ja, so, aber aus meiner Sicht ist das trotzdem alternativlos. Ich wüsste jetzt nicht, was man eher machen sollte. Ne?
Ich habe auch gerade dieses Chart, was ich gerade beschrieben habe, verbal, dass die Google und Facebook im Wettbewerb stehen. Das hat hier auch Julian hat das ja quasi hier tatsächlich auch in die Unterlage gebaut. Kann man hier in der Kamera leider nicht sehen, aber wir haben hier so einen Chart. Ich gucke von Momentum Works. Wenn ich mir das anschaue, also wenn quasi TikTok sich als alternativen Kanal sieht zu Meta, ne, und Google als Akquisitionskanal und quasi alles auf dieser Plattform stattfindet, müssten dann im Umkehrschluss, wenn Google und Meta jetzt die Fälle davon schwimmen, also die ja nicht alle Fälle, also klassisches Awareness-Spend bleibt ja weiter auf der Plattform, aber alles, was so E-Commerce-transaktionales Spend war, dürfte jetzt in einer deutlich größeren Konkurrenz stehen mit TikTok und Kavi können wir vielleicht nochmal gleich sprechen, müssen die jetzt nicht sagen, hey, bei uns gibt's ja auch diese ganzen Bewegtbilder und die Logik bei TikTok ist ja, ich scroll durch den Feed, ja, ich klicke immer nach oben und jedes 12., 13., 14. Video ist quasi ein Produktvideo, was dann direkt konvertiert. Die Reels hat ja Instagram schon. YouTube hat das als YouTube Shorts. Da sind ja die Kunden schon drin. Müssen die eigentlich nicht so eine Infrastruktur wie Zalando, B2B andocken und sagen, hey, liebe Marke, komm mal zu uns. Du kannst jetzt bei uns kaufen. Du kriegst jetzt den Kunden nicht mehr auf deinen Online-Shop, sondern der kauft bei uns, macht den Checkout bei uns und das ist dann fulfilled bei Amazon, bei Zalando in Europa. Müsste ja in diesem Jahr bei den Größenordnungen, die TikTok dort anstrebt, ja schon spürbar sein bei Meta und Google, oder?
Also, und ich glaube, es wäre auch total schlau als Meta. Und ich meine, das hat ja auch Meta in der Vergangenheit, wie gesagt, wir haben ja gerade schon mal drüber gesprochen, es gab ja schon mehrfach die Anläufe, Instagram shoppable zu machen, ne? Zum einen aufgrund der Umsatzthematik, die das mit sich bringen würde, wenn einem das gelingt, ne, die transaktionaleren Werbeumsätze eben zu bekommen. Und zum anderen aber auch, das haben wir auch nicht vergessen, ist natürlich auch ein wahnsinniger Datenschatz, ne, wenn du sozusagen auch die Transaktionsdaten oder transaktionshinführenden Nutzer sozusagen Ströme, wenn du die auch auf deiner Plattform hast und weißt, welche Kunden interessieren sich gerade für welche Themen auf der transaktionsnahen Seite. Das ist natürlich auch sozusagen ein Werbemarkt oder ein Targeting-Datenmarkt oder Bereich, den du dir auch erschließen musst. Und das war ja auch immer die Idee von Instagram, weshalb sie da rein wollten. Zum einen wegen der direkten Umsätze, aber auch, weil es natürlich Facebook oder Meta im Prinzip Zugang zu dieser Art von Segmentierungs- und Targeting-Daten gegeben hat. Und deswegen ist es, glaube ich, auch aus der Sicht total wichtig, und für Google natürlich genauso, wobei Google hat natürlich mit Google Shopping, ne, und sozusagen der Fähigkeit, auch Shopping-bezogene Suchen in der Google-Suche letztendlich relativ klar rauszugrenzen. Du merkst ja immer, wenn du nach irgendwas Produktbezogenem suchst oder irgendwas Shopping-bezogenem, werden dir Google Shopping-Ergebnisse angezeigt. Aber
das verstecken sie ja in der vertikalen Suche jetzt ziemlich gut. Also ich klicke immer auf irgendeinen, ich nutze die Google-Bildersuche relativ oft und da lande ich jetzt immer wieder auf Shops. Und ich wollte eigentlich nur das Bild haben. Also sie sind gezwungen, quasi das immer da so immer weiter rein zu pressen in meine Customer Journey, obwohl ich es gar nicht will.
Ja, ja, aber sie sind ja offenbar in der Lage, ne? Also, aber das machen sie auch, wenn du sozusagen in der normalen Google-Suche nach Produkten suchst, hast du auch Google Shopping-Ergebnisse, die werden relativ prominent dargestellt. Also auch da hast du ja das Bestreben, transaktionsnahe Suchanfragen oder transaktionsbezogene Suchanfragen möglichst sozusagen separat oder separiert zu behandeln, um im Prinzip dann auch sozusagen die Targeting-Informationen effizient zu ermitteln und dann eben auch Werbetreibenden die Werbung darauf zu ermöglichen. Also insofern, das macht Google ja sowieso schon und Google Shopping ist ja quasi ein Weg dahin und auf YouTube das dann ebenfalls zu nutzen, würde natürlich total Sinn machen. Ja, so und wenn du guckst, wie sich Reels nach meinem Verständnis entwickeln, wenn die letzten Meta-Zahlen angeguckt hast, ist ja Wahnsinn, welche Zuwachsraten sozusagen die innerhalb der Nutzung von Meta-Plattformen, was da Bewegtbild oder insbesondere Reels, was das an sozusagen Bedeutung zugenommen hat in den letzten 2-3 Jahren, Wahnsinn. So und deswegen würde das für die auch total Sinn machen, der Strategie dann zu folgen. Ja.
Das ist ein interessanter Gedanke. Bisher haben wir immer so ein bisschen auf so Otto und Zalando ja nicht rumgehackt, aber waren ja immer sehr, sehr kritisch. Ich hatte ja letztes Jahr auf der K5 dieses...
Du warst kritisch, ich war natürlich nicht kritisch.
Das stimmt, du bist ja immer so ein Optimist, aber jetzt, wo du das so erzählst, wirkt auf einmal auch Google total alt. Mhm. Also mit dieser sehr, sehr statischen Strategie, ich warte darauf, dass ein Kunde bei mir irgendwas in die Suche eingibt, so, dann kann ich ihm Ergebnisse geben, sozusagen so abwarten, dass sie im Grunde genommen auch nichts
was
anderes...
Was heißt abwarten? Google war halt immer, und das ist ja auch so ein bisschen das, was Facebook, also wenn du natürlich ein Modell hast, wo du dich komplett in der virtuellen Welt bewegst, ne? Und ich glaube, das ist sozusagen auch nochmal der Riesenunterschied. Sowohl Google als auch Meta haben sich ja immer in der rein virtuellen Welt bewegt. Und wenn du natürlich einfach nur Klicks weiterverkaufst an Shops, die dann die physische Wertschöpfung abdecken müssen, das ist natürlich
Anstrengende.
Dieses Anstrengende. Und das ist auch immer das, was Google ja sozusagen immer ausgezeichnet hat. Immer wenn es anstrengend wurde in die physische Welt, dann hat sich Google da vorher ja immer zurückgehalten. Aus mehreren Aspekten. Ne? Zum einen, weil natürlich in dem Moment, wenn du die physische Welt betrittst, ist das mit Sicherheit nicht gut für deine Marge. Ne? Das belastet natürlich immer deine Marge. Und wenn du natürlich auf Margen sitzt, 40%, 50%, 60% und dann auf einmal in die physische Welt eintrittst, dann wird das auf gar keinen Fall besser. Also du hast sowohl aus Equity-Story-Sicht natürlich eine Zurückhaltung und natürlich sozusagen, es ist natürlich auch wahnsinnig anstrengend. Ne? Also ich meine, man hat es ja auch mal, ich weiß nicht, ob du das noch, die SMI-Strategie von Google, um SMI-Werbetreibende zu holen. Die bestand ja im Prinzip darin, an irgendwelche Gesellschaften und Gewerbetreibenden 100-Euro-Gutscheine zu verschicken und dann zu hoffen, dass die Leute anfangen, dann wirklich irgendwie Werbung zu treiben.
Wurde das nicht auch mal von der Post mit vertrieben? Hatten die auch nicht mal so ein das hat doch quasi jedes größere Unternehmen hat doch so eine Art, ich helfe kleinen Unternehmen, Dienstleistungssektor
aus. Dann wurden irgendwelche Klickpakete verkauft.
Genau.
Ja. Ja, also ganz fürchterlicher Go-to-Market aus meiner Sicht. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass immer noch sozusagen dieser SMI-Markt, der immer noch ein riesen Wachstumssegment wäre, potenziell.
Die Google-Gutscheine sind im Grunde genommen um das, was die AOL-CD mal war.
Ja, so ein bisschen. Ne? Und du hast schon recht, also dass Google wahrscheinlich konsequenter, wenn man das jetzt sieht, ne? und das merkst du ja an sowas wie Temu oder so, die haben halt für physische Infrastruktur haben die halt keine Angst, weil für die ist halt...
Aber Temu macht das ja auch nicht. Temu hat ja, also die Zahlen kann ich fast gar nicht mehr glauben, also Temu soll ja angeblich nur 15.000 Mitarbeiter haben und den gleichen Umsatz schieben wie Amazon 1,5 Millionen. Das heißt ja quasi alles, was anstrengend ist, fassen sie ja gar nicht selber an. Sondern sie lagern das halt smart out.
Aber sie orchestrieren es.
Ne? Orchestrieren es, ja.
Genau, aber selbst diesen Schritt ist ja sozusagen jetzt Google nicht bereit gewesen zu gehen und hat gesagt, mit Google Shopping, wir leiten halt weiter an irgendwelche Shops und die müssen sich dann halt um alles kümmern, was anstrengend ist. Und ich glaube, auf der Position zu verharren, das wird wahrscheinlich, also man muss zumindest mal die Zurückhaltung verlieren, zumindest in diese Orchestrierung einzusteigen, weil sonst ist natürlich schon die Experience, die der Endkunde letztendlich bekommt, schon relevant schlechter. Und da gebe ich dir recht, das jetzt aufzubauen, dieses Know-how und diese Orchestrierungsfähigkeit und was natürlich auch ein Riesenvorteil ist, auch nochmal für ein Temu und Shein, dass sie im Prinzip auf Supplier treffen, ne, die halt auch in der Lage sind, dann eben entsprechend so mit ihnen zu interagieren, dass die Customer Experience dann eben auch entsprechend vernünftig funktioniert und die Supply Chain dahinter entsprechend vernünftig funktioniert. Und das ist natürlich schon, selbst wenn sie das selbst nicht tun, diese Orchestrierungsfähigkeit von diesen Dingen, die ist natürlich schon bewundernswert. Und ob jetzt ein Google oder ein Meta das könnte, jetzt so schnell, das ist wahrscheinlich schon ein sehr relevant anderes Skillset.
Okay, dann haben wir nochmal eine These von mir. Dadurch, dass dieses ganze Thema E-Commerce für die sozialen Netzwerke bisher nicht geklappt hat, also quasi
in der westlichen Welt.
In der westlichen Welt. Und eigentlich nur in der asiatischen Welt klappen. Wenn ich mir jetzt anschaue, wo ist TikTok groß? Ich glaube, Julia hat ja auch eine Grafik reingestellt, wo es wie viele TikTok-Shops es gibt. Es war hier TikTok-Shop bei Region. Ne, da sehen wir, Thailand ist relativ groß, Vietnam ist groß, Malaysia, Philippinen, Indonesien, dann United States, weil sie im letzten Jahr da ein bisschen angefangen haben. Und da, das ist ja quasi, das ist nicht Douyin. Douyin ist ja quasi die chinesische
Plattform. Und die 300 Milliarden, die du jetzt gesagt hast, ist aber inklusive Douyin, ne?
Das ist inklusive Douyin.
Ja.
Genau.
Das ist aber ganz, ganz wichtig, ne? Dass man nicht denkt, TikTok-Shop alleine jetzt in Vietnam und Indonesien, die machen nicht 300 Milliarden Umsatz, sondern nach meinem Verständnis ist das GMV Douyin plus TikTok-Shop.
Und das ist 90% China. Mhm. So, steile These. Bisher hat das ja auch nicht funktioniert, sozusagen die Übertragung dieses Live-Shopping HSE24-Ansatz auf den europäischen Markt. Ich gucke mir auch immer wieder sozusagen WhatsApp-Videos an oder Videos aus dem chinesischen Markt, wo gezeigt wird, wie wird dort Pinduoduo genutzt und TikTok. Und ich gucke mir das fasziniert an, wie dann alte Leute durch diesen Feed scrollen und dann halt diese die Mini-Handkreissäge kaufen. Aber kann es nicht sein, dass das Nutzerverhalten und das hier schon nochmal anders gelernt ist in der westlichen Welt, Europa und USA, dass das für TikTok einfach zu teuer wird, in diesen Markt einzusteigen. Also die brauchen hier die Infrastruktur. Also TikTok ist ja deutlich vertikaler als Pinduoduo. Ne? Die haben ja quasi also E-Commerce-Software-Investments, die haben größere Logistik-Investments, die brauchen diese ganze Fintech-Plattform, müssen sie in Märkten aufbauen. Deswegen ist ja diese Markteroberung auch relativ mühsam für TikTok-Shop. Jetzt müssen sie noch Influencer ausbilden, die wie chinesische Influencer die Leute die ganze Zeit bei Laune halten. Im Grunde genommen muss man sich vorstellen, das ist so wie QVC auf Koks, ja? So, und jeder macht jetzt die ganze Zeit.
Ich hätte gesagt, wie Judith Williams auf Steroids, aber ja.
Ja, die verkauft auch.
Was auch immer das schönere Bild ist.
Ja, genau. Naja. Aber könnte es nicht sein, dass die Nutzer, die ja heute TikTok in den USA, in der westlichen Welt anders, dass sie sagen, das will ich nicht und damit eigentlich die Zahlen so ein bisschen zusammenbrechen, weil die sind ja auch darauf angewiesen, dass sie bestimmte Kohortentreue erreichen. Also die müssen gut konvertieren, die müssen dabei bleiben, die müssen da diesen Influencern folgen und auch zunehmend diesen Tünif, der ja auch in China offensichtlich noch viel besser verkauft wird als in Deutschland, irgendwie der 2-Euro Goldohrring, die 4-Euro 1000 Seile zum Knotenbox, um daraus irgendwie Schmuck zu machen, dass das vielleicht gar nicht verfängt, dass man sich vielleicht davor gar nicht so viel Sorgen machen muss. Ich versuche jetzt so optimistisch zu sein wie du. Müssen wir uns da vielleicht gar nicht mit auseinandersetzen?
Also, das kann alles theoretisch sein. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist doch extrem gesunken, dass das so ist. Zum einen, weil natürlich die handwerkliche Fähigkeit, die ja TikTok an den Tag gelegt hat, Nutzer zu binden und zu engagen, halt doch deutlich stärker ist und besser ist als das, was wir bisher so gesehen haben.
Im Social Media Content Bereich.
Aber wir jetzt schon sehen, offenbar in USA und auch, also auch in der westlichen Welt, dass ja das zumindest mal teilweise verfängt. Wir sehen ja, dass die ja dem nicht so unähnliche Art, wie jetzt bei Temu und so weiter geshoppt wird. Auch da hätte man ja sagen können, das ist jetzt sehr asiatisch, sehr gamified, da haben die Leute irgendwie keine Lust drauf. Und das wird hier nicht verfangen. Das verfängt ja jetzt. Ne? Also insofern sich sehr ernsthaft damit auseinanderzusetzen, ob es dann alles so kommt oder ob es dann doch das nächste Wish ist. Das nächste Wish würde schon allein deshalb nicht sein, weil natürlich die Finanzierungsmöglichkeiten und die Durchhaltefähigkeit und die Investitionsfähigkeit von den Unternehmen, egal ob es jetzt Temu ist, Shein oder TikTok mit TikTok Shop, deren Möglichkeiten sind natürlich ganz, ganz andere, auch zu investieren, als wir das bei Wish gesehen haben. Das heißt also, sich darauf zu verlassen, dass das wieder weggeht, das wäre doch sehr verwegen. Also insofern, okay. Ja.
Dann noch eine Frage in den letzten 2 Minuten, die uns heute noch bleiben. Wir müssen 2, 3 Themen, sage ich gleich, welche wir verschieben. Und zwar, wenn sich jetzt in den USA so eine Art TikTok-Verbot oder Aufspaltung durchsetzt, müsste das dann nicht bedeuten, dass die die Eigner mehr Fokus auf Europa legen, weil das ja quasi von den Konsummöglichkeiten ein ähnlich großer Markt ist wie die USA. Deutlich schwerer zu regulieren, weil das ja sehr föderal aufgestellt ist. Da kann man deutlich positivere Einflussmöglichkeiten gestalten auf die Gesetzgebung. Sozusagen ist das in Chinas Favor. Mhm. Müsste man dann nicht sagen, okay, wir schalten vielleicht diese 20 Milliarden möchte ja TikTok fast im nächsten Jahr in den USA machen. Lass uns mal lieber das in den USA erreichen, weil das die in Europa erreichen, weil da ist die Wahrscheinlichkeit, dass uns das weggenommen wird, geringer. Mhm.
Ja, also es, und Temu zeigt ja, ne, also klar ist für Temu ist USA größer als Europa, aber Europa entwickelt sich ja auch sehr, sehr gut. Also auch hier ist ja Temu an sich erfolgreich. Auch die TikTok-Verbreitung in Europa ist ja sehr, sehr ordentlich, ne? Also insofern, ja, der amerikanische Konsument gibt nochmal mehr Geld aus und so weiter. Insofern ist USA natürlich schon das Nonplusultra. Mit Sicherheit sind die Chancen in Europa nicht so schlecht. Also insofern, dass TikTok die Fühler hier ausstrecken wird, ist, glaube ich, relativ offensichtlich. Aber wie gesagt, wir wissen ja auch noch nicht so richtig, wie es dann laufen wird, also wie dann eine Abspaltung genau passieren wird. Die Hoffnung ist ja wohl von amerikanischer Seite, dass das alles durch sein soll, bis die Wahl dann wirklich in die heiße Phase kommt. Die Wahl ist Anfang November. Das ist ja so ein bisschen auch die Idee, weil man bis dahin natürlich quasi die mögliche Wahlbeeinflussung zurückfahren will. Das ist ja wohl eine der Kernmotivationen, wenn ich das richtig verstehe. So, und das hat jetzt mit dem Shopping-Thema gar nichts zu tun. Da geht es nur um sozusagen Verbreitung von Inhalten befürchteter Manipulation seitens von chinesischer Seite oder anderer Bad Actor Seite. Aber klar ist natürlich das Shopping-Thema sehr eng inhaltlich verwoben. Das kannst du ja nicht voneinander trennen, auch wenn die Motivation jetzt mit der Begrenzung von Shopping gar nichts zu tun hat.
Okay, müssen wir nächstes Mal noch mal ein bisschen, wir sind heute leider ein bisschen zeitlich begrenzt. Das liegt an diesem Vor-Ort-Podcast. Da ist man immer ist ein bisschen begrenzt. Das Handy kann einfach nicht länger aufnehmen. Aber wir müssen auf jeden Fall noch mal deutlich tiefer in Shein reingucken. Da gibt's ja jetzt eine Verbotskampagne in Frankreich. Mhm. Glaube ich, müssen uns noch mal Wish anschauen. Was hat eigentlich dieser neue Käufer damit vor? Ich glaube, das ist quasi ein Tochterunternehmen von eBay, wenn ich das richtig gelesen habe in den Dokumenten. Das ist für mich total
schräg.
Total schräg. Und dann haben wir noch so zwei, drei Randthemen, die wir besprechen.
HelloFresh ist kein Randthema.
HelloFresh haben wir noch als Thema, aber jetzt hatte ich ja schon mal das Zitat der Woche für mich. Google ist wie AOLs ohne CDs. damit gehe ich jetzt erstmal hausieren und dann gucken wir gleich nochmal in die Kalender, wann wir den zweiten Teil machen. Vielen Dank schon mal.
Vielen Dank dir.
Das war's. Wer jetzt unbedingt noch mehr Podcasts mit mir hören möchte, dem kann ich weiterhin Energiezone empfehlen. Da war diese Woche der Gründer von Kion Energy zu Gast. Die bauen Großspeicheranlagen, also große Batterieanlagen im deutschen Stromnetz. Das ist ein sehr junges Unternehmen, hat aber schon riesigen Marktanteil in einem exponentiell wachsenden Markt, bei dem wir technisch in Europa gut aufgestellt sind, noch recht resilient, aber auch dort China uns schon stark enteilt ist, was den Ausbau solcher Anlagen angeht und was auch die Komponenten dieser Anlagen angeht. Ansonsten geht's nächste Woche weiter mit einer Kassenzone Classic Folge. Das habe ich mir abgeschaut bei den OMR-Leuten. Welche das ist, verrate ich noch nicht, aber es hat einen aktuellen Anlass, warum es diese Folge geben wird. Bis dahin erstmal viel Spaß, ein schönes Wochenende und registriert euch gerne zu einem der vielen OMR-Side-Events, die ihr alle in den Shownotes findet.